Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
Burnout. Nichts geht mehr. Vollkommene Erschöpfung und trotzdem kein Schlaf. Innere Getriebenheit, gleichzeitig antriebslos, hoffnungslos.
Ob Skispringer Sven Hannawald, Rapper Eminem, Fernsehkoch Tim Melzer oder die Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel. Immer häufiger berichten prominente und erfolgreiche Zeitgenossen von Depression, von Burnout, von Zusammenbrüchen. Und davon, dass sie den ständigen Leistungsdruck einfach nicht mehr aushalten. Und dabei sind sie nicht die Einzigen. So wie ihnen geht es vielen anderen. Leistung ist in den westlichen Industrienationen ein Begriff und ein Konzept, dem nur schwer zu entkommen ist. Um Leistung geht es überall. Ob in Schule und Beruf, in der Familie, im Urlaub oder beim Freizeitsport. Denn die Leistung, die wir erbringen, entscheidet darüber, ob wir erfolgreich sind oder nicht. Ob wir glücklich und zufrieden leben oder scheitern und versagen. Zumindest ist das der Mythos, der in der Leistungsgesellschaft lebendig ist.
Effizienz.
Leistungssteigerung.
Motivation.
Selbstoptimierung.
Effektivität.
Energie.
Flexibilität.
Belastbarkeit.
Ich würde sagen, in den letzten 15 bis 20 Jahren etwas eingesetzt hat, bei dem sozusagen Leistung zu erbringen, zu etwas erklärt wird, was eigentlich, ja, ich würde fast sagen, libidonös ist. Also Höchstleistung, auch in der Freizeit, den höchsten Berg zu erklimmen, sich bei Marathonläufen auch noch im höchsten Alter zu übertrumpfen, sozusagen seine gesamte Tätigkeit einem bestimmten Leistungsprinzip zu unterwerfen, wird sozusagen zu etwas erklärt, was Lustgefühle auslöst und was sinnhaft sein soll für das Individuum selbst.
Unser heutiges Verhältnis zur Leistung also als Sinnstiftung? Der Historiker Heiko Stoff von der Universität Hannover forscht seit Jahren dazu, wie der Begriff Leistung überhaupt entstanden ist und welche Faktoren dazu geführt haben, dass er so enorm bedeutsam geworden ist. Denn dieser Begriff, der heute nahezu unverzichtbar erscheint und so prägend für unser Zusammenleben geworden ist, hat eine erstaunliche Karriere hinter sich.
Also das Wort Leistung und vor allen Dingen auch in Verbform leisten, vor allen Dingen auch als transitives Verb etwas leisten, das geht an sich schon sehr lange zurück. Das kann man also bis ins Mittelalter verfolgen. Der Punkt ist der, dass das lange kein politischer Zentralbegriff war.
Die Historikerin Nina Verheyen.
Und dass zum anderen unter etwas leisten und dann auch unter Leistung etwas anderes verstanden wurde als heute, also wenn das Wort dann doch verwendet wurde. Die Leistung hatte eine ganz stark vertragsrechtliche, juristische Konnotation. Die Leistung bezeichnete den Gegenstand einer Verpflichtung, also etwas, das ein Mensch tun musste oder auch etwas, zu dem sich ein Mensch freiwillig verpflichtet hatte. Und sie bezeichnete noch nicht so sehr wie dann später die gewissermaßen rein individuelle Anstrengung, die in Verbindung steht mit individuellen Fähigkeiten.
Wann genau der Begriff der Leistung zu einem zentralen gesellschaftspolitischen Begriff wurde, der über Status und Erfolg entscheidet, dazu gibt es verschiedene Theorien. Manche Wissenschaftler sehen in der Epoche der Aufklärung im 18. Jahrhundert den Ursprung des heutigen Leistungsbegriffs. Weil damals die bürgerlichen Denker gegen die Aristokratie wetterten und für die Rechte des einzelnen Individuums kämpften. Andere aber, wie beispielsweise Nina Verheyen, betonen, dass sich das Leistungsprinzip erst im Laufe des 19. Jahrhunderts universell und lebenspraktisch durchgesetzt habe. Natürlich sind schon in der Antike und im Mittelalter Menschen, die etwas Besonderes geleistet haben, ob auf dem Schlachtfeld, in der Gladiatorenarena oder auf dem Sportplatz, geachtet und mit Ruhm bedacht worden. Trotzdem aber fehlte diesem Verständnis von individueller Leistung das, was ihm heute zukommt. Aus dieser Leistung ist nämlich nie, weder theoretisch noch praktisch, ein Anspruch auf Belohnung, Aufstieg oder sogar Teilhabe an der Macht erwachsen. Der Einzelne war und blieb auf die Gunst der Mächtigen angewiesen, egal welche großartige Leistung er vollbracht hatte. Ob am Hof von Versailles, am bayerischen Königshof oder in den zahlreichen deutschen Fürstenhäusern, jahrhundertelang bestimmte die Herkunft eines Menschen, in welchen Umständen er leben würde. ob er sich als Leibeigener würde verdingen müssen oder als Adeliger Macht und Einfluss haben würde. Die ständisch organisierte Gesellschaft war stabil. Die sozialen Gruppen und Menschen eines Milieus blieben in der Regel unter sich. Ein wichtiger Faktor dabei, die Religion, die den Ist-Zustand zu Gottes Willen erklärte, der erst im Leben nach dem Tod seinen Sinn offenbaren würde. Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geriet dieses Gesellschaftskonstrukt ganz grundlegend ins Wanken. Die Schriftsteller, Autorinnen, Denkerinnen und Philosophen der Aufklärung stellten die höfische Gesellschaft mit ihren ererbten und vererbbaren Privilegien in Frage. Mit der Französischen Revolution ging es dann ganz handfest darum, denjenigen den Zugang zu Privilegien zu ermöglichen, die bis dahin davon ausgeschlossen waren. In fast allen europäischen Ländern machen sich von nun an Bürger für die politische Durchsetzung des republikanischen Gedankens stark. Eine entscheidende Frage dabei: Wie kann das gesellschaftliche Leben gerecht gestaltet werden, wenn nicht mehr die vermeintlich gottgewollte Ordnung darüber entscheidet, wer Macht, Bildung und Einfluss hat? Diejenigen, die der Aufklärung nahestehen, fordern, dass Privilegien nicht aus der Herkunft eines Menschen erwachsen sollen, sondern aus den Verdiensten, die jemand erbringt. Allerdings hat dieses aufklärerische Verständnis von Verdienst noch recht wenig mit dem Leistungsbegriff unserer Tage zu tun, betont die Historikerin Nina Verheyen.
Man muss erstens bedenken, dass in diesen bürgerlichen Debatten vor allen Dingen es um die bürgerlichen Männer selber ging. Ja, also ganz viele Personen waren davon ausgeschlossen, von diesem Anspruch über Verdienst gewissermaßen Status erwerben zu dürfen. Insbesondere die Frauen in Preußen, aber auch beispielsweise sehr stark die Juden. Darüber hinaus muss man sich genau angucken, was unter Verdienst in dieser Zeit verstanden wurde.
Dennoch. Ideengeschichtlich haben die Denker der Aufklärung mit ihrer Kritik an den herrschenden Verhältnissen unseren modernen Leistungsbegriff vorbereitet. Vor allem auch dadurch, dass sie dem einzelnen Individuum eine bis dahin nicht gekannte Bedeutung zusprechen. Aber in keinem ihrer Texte taucht der Begriff der Leistung selbst auf. Und ständige Arbeitsbereitschaft, Mobilität, Verfügbarkeit und Effizienz, Stichworte, die das heutige Verständnis von Leistung beschreiben, waren keine Kategorien, die für die Bürger damals von Bedeutung waren. Zum bürgerlichen Leistungsverständnis zählten damals vielmehr Bildung, Rationalität, ein tugendhaftes Leben und Geselligkeit. Eine wichtige Rolle bei der ideengeschichtlichen Ausbreitung des Leistungsprinzips spielte auch die Schule. Denn dort, so argumentieren Bildungsforscher wie Sabine Reh von der Humboldt-Universität in Berlin, findet zum ersten Mal die Beurteilung von individuell erbrachten Leistungen statt. Und zwar systematisch.
Wir haben ein System von Prüfungen, von Wettkampf in der Schule, bei den Jesuiten schon, das übrigens schon viel früher. Und dieses System wird eigentlich übernommen und dann auch kritisch diskutiert in den philanthropischen Schulen, in den Versuchsschulen des 18. Jahrhunderts, sage ich jetzt mal, der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts also. Und da werden so Meritentafeln angelegt, als ein Beispiel. Also man gibt Punkte dafür, dass jemand fleißig ist, dass jemand sich vor allen Dingen tugendhaft dann auch noch verhält.
Und von diesen Meritentafeln, so Sabine Reh, führt ein direkter Weg zu den Noten und dann Ende des 18. Jahrhunderts zur Einrichtung von standardisierten Prüfungen, zum Beispiel dem Abitur. Das Abitur wird zur Bedingung für ein Studium und für die Beamtenlaufbahn in Preußen. Aber diese Regelung betrifft nur eine ganz kleine soziale Schicht, nämlich die Bürger, die mit der Aristokratie auf diesem Felde konkurrieren. Andere Bevölkerungsgruppen werden erst später, im Laufe des 19. Jahrhunderts, mit dem Leistungsgedanken konfrontiert. Zum Beispiel dadurch, dass sich ein mechanistisch geprägtes Bild vom menschlichen Körper durchsetzt, erklärt der Historiker Heiko Stoff von der Universität Hannover.
Dass das Leistungskonzept sehr schnell verwendet wird, um das Funktionieren von tatsächlich von Körpern zu definieren, hat ja auch schon mit der Industrialisierung zu tun. Das heißt, ein physikalisches und ökonomisches Modell, die Dampfmaschine, die sehr effizient Leistungen vollbringt und damit sozusagen ja die Industrialisierung und den Kapitalismus dann durchzusetzen beginnt. Wenn die auf den Körper übertragen wird, dann haben wir sozusagen von Anfang an auch ein ökonomisches Körpermodell, bei dem die Leistung von zentraler Bedeutung ist.
Der naturwissenschaftliche Blick auf den menschlichen Körper zerlegt dessen Funktionen und Mechanismen und macht die Struktur eines zellulären Organismus in bis dahin nicht gekannter Feinauflösung sichtbar. Dadurch wird der Körper im 19. Jahrhundert im wahrsten Sinne des Wortes zum Leistungsträger, zur Basis für ein leistungsorientiertes Leben.
das funktioniert nur, wenn man den Körper selbst durch und durch bis in die Zellstruktur als etwas versteht, das über Leistung definiert wird. Und das kann man historisch sehr, sehr schön nachvollziehen aus dem 19. Jahrhundert, wo es eben eine Ähnlichkeit zwischen Dampfmaschine und Körpermaschine, könnte man sagen, hergestellt wird in sehr vielen physiologischen Texten. Und im 20. Jahrhundert sieht man es dann sehr deutlich dann auch mit dem Entstehen von Wirkstoffkonzepten.
Noten, Meritentafeln, Abitur, die wissenschaftliche Entdeckung des Individuums und des Körpers, das alles führt dazu, dass in Medizin, Sport, Schule, Wissenschaft und Ökonomie sich nach und nach unterschiedlich akzentuierte Vorstellungen von Leistungen durchsetzen. Noch ist längst nicht die gesamte Gesellschaft davon durchdrungen, aber das Prinzip taucht in immer mehr Zusammenhängen auf und wird deshalb für immer mehr Menschen bedeutsam.
Und ich glaube, dass erst im 19. Jahrhundert sich sowas wie Leistungsprinzip als zentrales Ordnungsprinzip herausbildet, weil erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts dann andere soziale Gruppen, die Angestellten, die Arbeiter, ebenfalls einen Anspruch darauf entwickeln, ihren Status sozusagen durch eigenes Handeln verändern zu können. Und das setzt ausgerechnet das Bürgertum, das häufig als so leistungsorientiert beschrieben wird, erheblich unter Druck.
Das 19. Jahrhundert markiert eine radikale Zeitenwende. Die Gesellschaft transformiert sich in einem bis dahin nicht gekannten Tempo und Ausmaß. In Europa und den USA boomt die industrielle Fertigung und in deren Schlepptau auch das kapitalistische Wirtschaftssystem. Die Folgen sind weitreichend.
Die sozialen Strukturen werden umgewälzt, weil so viele Menschen wie nie zuvor vom Land in die Städte ziehen, um dort zu arbeiten. Herkömmliche Familieneinheiten zerbrechen, urbane Ballungsräume entstehen.
Die Welt rückt durch globalen Handel so nah zusammen wie nie zuvor. Eisenbahn und Dampfschiffe verbinden Regionen, Länder und Kontinente. Die Folge? Die Warenproduktion vervielfacht sich in kürzester Zeit. Maschinen ersetzen Menschen und das setzt die Lohnarbeiter unter Druck.
Neue Medien entstehen. Ab 1866 können mit dem ersten Transatlantikkabel Nachrichten ohne Zeitverzug um die Welt geschickt werden. Tageszeitungen, Journale und Magazine sind jetzt aktuell und boomen.
Die allgemeine Schulpflicht setzt sich auch auf dem Lande durch.
Industriezentren wie das Ruhrgebiet entstehen. Städte und Fabriken verfügen über elektrisches Licht und die Naturwissenschaften verheißen mit ihren Entdeckungen eine goldene Zukunft.
Schiffe und Nachrichten brechen Geschwindigkeitsrekorde. Beschleunigung wird zum Symbol des Umbruchs. Mithalten können nur die, die sich anstrengen, die mitmachen, die etwas aus sich machen, die Leistungen bringen. Johann Wolfgang von Goethe beobachtet diese Entwicklung ausgesprochen skeptisch, wie er 1825 in einem Brief schreibt.
Junge Leute werden viel zu früh aufgeregt und dann im Zeitstrudel fortgerissen. Reichtum und Schnelligkeit ist, was die Welt bewundert und wonach jeder strebt. Eisenbahnen und Schnellposten, Dampfschiffe und alle möglichen Fazilitäten der Kommunikation sind es, worauf die gebildete Welt ausgeht, sich zu überbieten, zu überbilden und dadurch in der Mittelmäßigkeit zu verharren.
Es gibt sicherlich schon vorher Vorstellungen, dass der Mensch in den entstehenden kapitalistischen Gesellschaften aufgefordert ist, alles aus sich herauszuholen. Aber der Leistungsbegriff selber, der das sehr stark bündelt, das ist eigentlich eine Entwicklung, die erst im Laufe des 19. Jahrhunderts einsetzt.
Jeder ist seines Glückes Schmied.
Dem Tüchtigen gehört die Welt.
Genug ist nicht genug.
Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott.
Glück hat auf Dauer nur der Tüchtige.
Für die Menschen verändern sich die Arbeits- und Lebensverhältnisse im 19. Jahrhundert mit radikaler Wucht. Nach und nach erfasst das Streben nach Leistung alle Lebensbereiche. Und alle machen mit. Entweder weil sie ökonomisch davon profitieren oder aus existenzieller Not. Oder aber, weil das Leistungsprinzip ein verführerisches Versprechen enthält. Aufstieg und Erfolg, Status, Reichtum und Macht für alle. Vorausgesetzt, sie ergreifen ihre Chance und machen etwas aus sich und ihrem Leben. Das Leistungsprinzip verspricht also nichts weniger als Gerechtigkeit.
Das Leistungskonzept spiegelt eine Art von gerechter Gesellschaft vor. Und wenn man sich die Texte anguckt, Texte, die oft in Auseinandersetzung mit dem Marxismus durchaus darüber nachdenken, wie man eine bessere, gerechtere Gesellschaft erschaffen kann. Und da spielt der Leistungsbegriff eine ganz große Rolle.
Das Verführerische am Leistungsbegriff, er suggeriert Objektivität, Zuverlässigkeit und damit Gerechtigkeit. Aber dieses Image war schon immer eine Mogelpackung, sagt Nina Verheyen.
Dieser Gerechtigkeitsgedanke ist tatsächlich eher so ein Mäntelchen, um auch die Macht- und Herrschaftsstrukturen tatsächlich so ein wenig zu verschleiern, die dahinterstehen. Und die massive Ungerechtigkeit, also daran sollte man schon auch erinnern, wenn ich vorhin sagte, dass diese Versuche, Leistung objektiv zuzuordnen, nie ganz befriedigend ausgefallen sind. Dann auch deshalb, weil es sowas wie individuelle Leistung, also aus meiner Sicht, tatsächlich eigentlich gar nicht gibt.
Denn jedes Individuum ist auf andere angewiesen, wird gefördert oder benachteiligt, bekommt Chancen oder eben auch nicht. Immer wieder haben deshalb Kritiker in den letzten 150 Jahren darauf hingewiesen, dass das Leistungsprinzip vernachlässige, dass das Erbringen von Leistungen von Umständen abhängt, von Chancen, von physiologischen und psychologischen Voraussetzungen, die gegeben sind und nicht nach Belieben verändert werden können. Trotzdem hält sich die Vorstellung, dass es fair ist, individuelle Anstrengung zum Maßstab für ein geglücktes und erfolgreiches Leben zu machen. Aber was eigentlich ist Leistung?
Geht es mir um die Qualität einer Arbeit oder geht es mir darum, was in einer bestimmten Zeit im quantitativen Sinne erreicht wird? Geht es mir darum, dass jemand selbstständig arbeitet und dass er folgsam genau das tut, was ihm befohlen wurde? Also man kann Leistung ganz unterschiedlich bewerten. Es gibt da keinen einheitlichen Maßstab, um Leistung zu bemessen. Und auf dieser Ebene ist diese Kategorie auch als Ordnungsprinzip bereits ungerecht.
Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts klagen Menschen über Nervosität, über Erschöpfung, Schlafprobleme und unzumutbare Belastungen, die ihnen der immer schneller werdende Alltag aufbürde. Und bereits damals experimentierten Mediziner mit Wirkstoffen, um die körperliche Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Von der Bereitschaft, den Leistungsgedanken zu einem gesellschaftlichen Ordnungsprinzip zu erhöhen, profitierten nicht wenige. Allen voran Unternehmer, Kaufleute und Fabrikbesitzer. Aber auch politisch lässt sich der Leistungsbegriff nutzen, um damit im buchstäblichen Sinn einen Staat zu machen.
Auch in der Phase des Nationalsozialismus hat man ja viele Anzeichen einer Leistungsgesellschaft. Das wurde damals dann Leistungsgemeinschaft genannt. Das hatte mit Gerechtigkeit wenig zu tun, weil auch da, aber letztlich ist das eine Zuspitzung dessen, was wir schon vorher haben, bestimmte Personen systematisch ausgeschlossen wurden aus diesem Spiel der Leistungszuweisung. Und man letztlich gucken muss, wer hat überhaupt darüber entschieden, was als Leistung galt und wie diese dann belohnt wurde.
Aber selbst die Inanspruchnahme durch die Nationalsozialisten hat das Leistungsprinzip nicht diskreditiert. Nach 1945 dominiert die Vorstellung, das zerstörte Land, das zerrüttete Ansehen und das persönliche Leben durch Leistungsbereitschaft wieder in den Griff zu bekommen.
Man sollte nicht aus dem Auge verlieren, wie stark sich der Leistungsgedanke immer wieder verschoben hat im Verlauf der Zeit und dass bestimmte Gedanken tatsächlich eigentlich erst im 20. Jahrhundert aufkommen, also etwa dieser Gedanke der Leistungssteigerung. Das finde ich ganz wichtig zu betonen. Die bürgerliche Gesellschaft denkt noch nicht so sehr an Leistungssteigerung, jedenfalls nicht in so einem grenzenlosen Sinne. Also Leistungssteigerung sollte schon angestrebt werden, aber immer nur in Maßen.
Zwar gibt es vor allem in den 1970er Jahren massive Kritik an der Leistungsgesellschaft und dem Mythos von der permanenten Leistungssteigerung. Aber historisch betrachtet markiert diese Phase nur eine kleine Zäsur, bevor das Leistungsprinzip sich noch extremer ausbreitet. Zum Beispiel dadurch, dass Erfolg und Leistung mittlerweile nahezu gleichgesetzt werden, wie etwa der Sozialwissenschaftler Oliver Nachtwey analysiert. Diese Gleichsetzung führt dazu, dass diejenigen, die gesellschaftlichen Erfolg vorweisen können, als Leistungsträger angesehen werden, während im Umkehrschluss diejenigen, die zwar viel leisten, aber deren Arbeit ohne gesellschaftliches Ansehen ist, keine Anerkennung für ihre Leistungsbereitschaft erfahren. Mittlerweile haben viele den Leistungsgedanken nahezu komplett verinnerlicht.
Diese Grundfrage von Leistung, das liegt in meiner Hand. Das ist für uns so selbstverständlich,
sagt die Bildungsforscherin Sabine Reh von der Humboldt-Universität in Berlin. Ob in der Schule, bei Prüfungen oder im Beruf, das Gefühl, allein verantwortlich zu sein für das, was einem widerfährt, diese Zuschreibung funktioniert. Eigenverantwortung, Motivation und Selbstoptimierung, Diese Begriffe beschreiben, wo die Ursachen dafür liegen, ob wir es schaffen, fit und belastbar, leistungsstark, sportlich, erfolgreich und gut aussehend zu sein. Das sind die Werte der Leistungsgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Die Folgen sind sichtbar. Immer mehr Menschen melden sich wegen psychischer Störungen krank. Schlafprobleme, Burnout und andere stressbedingte Erkrankungen grassieren. Gegenwärtig dominiert ein gesellschaftlicher Mythos, der immer wieder erzählt wird. Wer scheitert, versagt oder auf der Strecke bleibt, der hat eben nicht genug getan.
Und es wird Ihnen auch nochmal, also die schlechteren Chancen, die Sie haben, unabhängig davon, was Sie leisten, ja, die werden Ihnen aber im Grunde durch diese Universalisierung dieses Prinzips auch nochmal als Schuld zugewiesen.
Erfolg, Status und vor allem auch das individuelle Glück. Das alles hängt am Leistungsprinzip. Heute so extrem wie nie. Schon seit dem 19. Jahrhundert haben Kritiker diese falschen Verheißungen durchschaut, mit ähnlichen Argumenten wie heute. Aber geändert hat sich nichts. Im Gegenteil. Die Grundprinzipien des Leistungskonzeptes verbreiten sich immer rasanter und radikaler. Und je mehr es möglich wird, diesen Grundprinzipien zu folgen, dank Medizin, Wissenschaft und Technik, desto mehr wird das auch genutzt. Stichwort Selbstoptimierung. Damit die Kontrolle über das gelingende eigene Leben zu haben, mag verführerisch klingen, verkennt aber die Grenzen menschlicher Erkenntnis und die Begrenztheit des individuellen Handelns.
Sie hörten Die Leistungsgesellschaft, ein Phänomen der Moderne, von Daniela Remus. Es sprachen Katja Börkle, Beate Himmelstoß und Florian Schwarz. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.